Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Der Podcast geht weiter. Ich begrüße euch zur nächsten Folge mit Karin. Sie hat sich entschieden, den Vornamen zu wählen. Karin ist für mich auch noch fast ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, ich kenne sie ja auch noch gar nicht so lange. Wir haben noch nichts gemeinsam geschrieben und uns erst ein paar Mal gesehen.
Ja, ich bin 88 Jahre alt, lebe jetzt in einem Pflegeheim, habe vorher 14 Jahre in Rostock gelebt und davor in vielen anderen Städten.
Eine bewegte Lebensreise war das, das hatte ich schon rausgehört. Wollen Sie uns mal mitnehmen auf diese Lebensreise?
1953 bin ich aufgebrochen in die Welt, um einen Beruf zu erlernen. Aber nicht freiwillig und nicht willentlich, sondern ich wurde geworben für den Lehrerberuf. Als Abgängerin einer 8. Klasse.
Mhm.
1953 musste die junge DDR Lehrer ausbilden. Sie hatten ein paar Nazi-Lehrer in den Schulen, die sie wieder eingestellt haben. Und sie haben so kurz Lehrgänge gemacht, um überhaupt Lehrer zu haben. Und 1953 begann sie wieder langfristig Unterstufenlehrer auszubilden. Und da haben sie uns, die nach der 8. Klasse ja gar keine Kenntnisse hatten, wir sind auf einer Dorfschule groß geworden, ohne Naturwissenschaften, ohne Russisch. Russisch war ja ganz wichtig. So, und wir hatten auch keine Erfahrung von der Welt draußen.
Überhaupt keine.
Wir waren bis Krakow und Güstrow gekommen und dann war die Welt zu Ende. Wir waren richtige Dorftrottel.
Oh.
Wir hatten keine Kenntnisse. Und unser Glück war nur, dass unsere Eltern keine Mecklenburger waren. Denn die Mecklenburger waren noch schlimmer dran. Die waren noch dämlicher als wir. Man muss das so sagen. Die lebten immer in ihrem kleinen Dorf ohne Kenntnisse von draußen. Es gab keinen Strom. Es gab kein Radio.
Ach so, gab es das auch nicht bei Ihnen?
Nein, wir haben erst später erlebt, nach Jahren, dass man einen Knopf an der Wand drücken konnte und dann war Licht. Nein, wir haben mit Karbidlampen gearbeitet. Das waren ja praktisch so Bomben, ja. Die durfte man nur ganz vorsichtig bedienen und sind die hochgegangen. Und die wurden teilweise auch in alten Bombenkörpern gefertigt. Es gab ja nichts. Es gab gar nichts. Es gab keinen Kochtopf, es gab gar nichts. Kochtöpfe wurden mit Schraubverschlüssen und Asbest, Löcher repariert mit Asbest. Ja, und unsere Eltern, die meisten Eltern in diesem Dorf, kamen aus verschiedenen Schichten der westlichen Länder, also der deutschen Länder. Die wurden zusammengezogen, um die Höfe zu besiedeln. Das kamen viele Rheinländer dorthin. Es kamen auch Bayern dahin, wie mein Vater und so. Und deshalb waren wir ein bisschen besser dran, weil das Städter waren, die schon ein bisschen von der Welt gesehen hatten.
Und die wurden dann gezielt dort angesiedelt in...
Als Jugendgruppe unter narzisstischem Aspekt, dass man die polnischen Schnitter aus Deutschland rausjagen konnte, die dort ihren Lebensunterhalt verdient haben und die Deutschen ihre Bauernhöfe selbst hatten. Es wurden Güter aufgeteilt, um das zu organisieren. Wir sind unter treuen Deutschen aufgewachsen. Meine Mutter war noch die Einzige, die ist in Petersburg geboren.
Ach so.
Weil unter Zar Peter I. sind viele Deutsche nach Petersburg gegangen. Und als dann 1917 Lenin kam, dann haben sie die Deutschen rausgeschmissen aus Petersburg nach Sibirien gebracht. Und irgendwann hat Deutschland diese Losung aufgebracht, Heim ins Reich, und hat die zurückgeholt in Viehwaggons.
Und da war Ihre Mutter auch dabei?
Da war meine Oma, die war sehr, sehr wendig und hat ihre Kinder gerettet. Die meisten sind natürlich nicht durchgekommen. Ja, und so ist meine Mutter Rheinländerin geworden und hat eine Fröbel-Ausbildung gemacht zu einer Kindergärtnerin. Und dadurch konnten wir besser gebildet sein. Durch die Gespräche mit der Mutter, durch die Lieder, durch die Bastelarbeiten, die sie machen konnte.
Ah, ich verstehe. Also es kam von außen ja nichts, drang nichts durch. Sie hatten kein Radio, sie hatten eigentlich keinen Kontakt zur Welt, wie sie sagten. Aber durch die Vorbildung ihrer Mutter waren sie ein bisschen anders dran. Sie kam ja dann zu Nazi-Zeiten zur Schule.
Also das war mein Problem, weil ich Linkshänder bin. Und ich durfte nicht links schreiben, die stand mit dem Knüppel daneben. Die hat ja geprügelt wie verrückt, diese junge BDM, Bund Deutscher Mädchen, mit Lederknoten und Uniform, stand die in der Schule und hat uns unterrichtet am Anfang.
Da hatten Sie ja wahrscheinlich richtig Angst. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn eine Lehrerin mit einem Knüppel neben einem steht.
Ja, und sie hat die Kinder auch verprügelt, über die erste Bank gelegt, ganz schlimm verprügelt, wenn irgend... Ja, das war die Zeit und dann hat uns jemand unterrichtet, der auch nur eine 6-Wochen-Ausbildung gehabt hat. Das war aber wirklich ein Mensch, der sehr gerne Lehrer war, aber auch sehr streng. Wir haben es überstanden.
Und dann die 8 Klassen geschafft.
Ja, und dann mit der 8. Klasse. Ich habe nie ein Abitur gemacht. Ich habe eine Lehrerausbildung gemacht, aber kein Abitur. Und wer heute kein Abitur hat, ist ja kein Mensch.
Wenn Sie mit der 8. aufgehört haben, waren Sie 14 Jahre alt. Und dann direkt die Lehrerausbildung?
4 Jahre Lehrerausbildung. Im Bereich Neubrandenburg war das. Und die letzten 2 Jahre waren Templin. Und in Templin bin ich länger geblieben. Da war ich erst noch Heimerzieherin. Ich habe die Doppelausbildung gemacht. Und dann... FDJ-Sekretär. Und als FDJ-Sekretär bin ich mal nach Rostock gekommen. Und da sollten wir Karnickel züchten, weil die DDR kein Fleisch hatte. Wir waren in großen Räumen zusammengefasst und stiegen auf die Stühle und brüllten Hauruck, Muck, Muck als Losung und brüllten stundenlang Hauruck, Muck, Muck. Und wir hatten im Institut dann auch 3 oder 4 Karnickel, aber ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Wir sollten Kaninchen züchten für die Fleischversorgung der DDR. Und wir waren so begeistert. So, und dann kam Egon Krenz. Der war der verantwortlich für die FDJ. Der war damals auch jünger.
Ja.
Er war jedenfalls der Vorsitzende der FDJ in der DDR. Und wir stiegen wieder auf die Stühle und schrien, wir sind die Fans von Egon Krenz. Das Wort Fans war für uns ein Fremdwort.
Ja, das wundert mich auch gerade, dass es damals benutzt wurde.
Irgendeiner hat es wohl gesagt und wir haben es nachgebrüllt.
Sie waren also recht überzeugt
vom Sozialismus. Ich war damals grenzenlos überzeugt vom Sozialismus. Das war für mich die Zukunft. Und die anderen, die bösen Kapitalisten im Westen, die tauchten ja sowieso nichts. Hatten ja keine Ahnung und... Weil du arm bist, musst du früher sterben, waren Losungen, die man dem Westen unterstellte und solche Sachen. Nicht? Ja, damals war ich 20 Jahre alt und überzeugt.
Begeistert.
Ganz überzeugt.
Hat sich das dann irgendwann geändert?
Ja, mein Sohn fing früher an. Damals haben sie den, wie hieß der Kerl, einen Sänger haben sie ausgebürgert aus der DDR.
Wolf Biermann.
Biermann. Und Biermann war sehr bekannt und sehr, sehr beliebt bei den jungen Leuten. Biermann wollte nicht gehen.
Und als der Wolf Biermann ausgebürgert wurde, da...
hat mein Sohn sich eine Lederplakette gemacht mit dem Biermann und die hat er getragen in der Schule. Na, da war der Teufel los. Ich wurde sofort zum Direktor hingestellt und hatte schriftlich einen Bericht zu liefern, warum sich meine Kinder so entwickeln. Aber das war schon nach meiner Zeit. Also wir hatten ja immer Funktionen. Neben dem Beruf. Ich war Werklehrer in dieser Schule. In Hennigsdorf war das alles. Und nebenbei hatte ich die Funktion als Gewerkschaftsvorsitzende. Und dafür wurde ich nach Kiew delegiert mit einer Lehrergruppe. Wir sollten uns den Kommunismus angucken in Kiew und das zu Hause übertragen.
Ja, und da sind Sie ja noch so begeistert hingefahren.
Und das war so erschütternd, wie die Leute in Kiew gelebt haben. Wie sie ständig meine Klamotten, ich hatte ständig Hände an den Klamotten, das Abkaufen, Abkaufen, Abkaufen. Selbst am Hals des Kettchen plötzlich, das kannte man ja gar nicht, dass man so begrabbelt wurde, ja. Sie wollten alles abkaufen und das war schon sehr erbärmlich, die Versorgung. Wir waren ja als Touristen da und das sollte unser Kommunismus sein. Ich kam nach Hause, ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, was soll das sein? Ja, du musst da Verständnis haben. Ich sage, das kann ich nicht. Das kann nicht unser Leben sein. Die Bettler auf den Straßen, das kannten wir nicht. Die gab es sicher auch in der DDR, die wurden aber weggeräumt. Wissen wir nicht, nicht?
Und da waren viele.
Die Bettler, und zwar, das waren nicht einfach Bettler, das waren Kriegsversehrte.
Ach.
Die den großen Vaterländischen Krieg mitgemacht hatten und jetzt auf der Straße lagen und gebettelt haben. Weil sie nicht auskamen mit dem, was der Staat ihnen zur Verfügung stellte. Oder ein Markttag war da und die hatten kein Verpackungsmaterial. Die Leute haben das Stück Fleisch oder das bisschen Gehackte, was sie gekauft haben, auf so ein Stückchen Papier nach Hause, öffentlich nach Hause getragen. Wir standen da, wir kannten das aus der DDR nicht. Ja, diese Servierkräfte in den Hotels und auch in den Flugzeugen, die Frauen, die sahen schon erbärmlich aus. Und in der Gaststätte wurden die Servietten immer in vier Teile zerschnitten. Aber nicht etwa im Hintergrund, sondern vor unseren Augen stand die eine und schnippelte. Und wir hatten dann immer so ein Viertelchen von einer Serviette, weil sie es nicht hatten.
Also es wurde überall gespart und das hat sie letztlich
es wurde
nachdenklich
so
gemacht.
Das war auch das Essen. Der Borsch. Borsch ist eine Suppe mit roten Beeten, die richtig schön angerichtet wird mit viel Gemüse und so. Und das war durchsichtig, das war derartig durchsichtig. Wir als DDR-Leute, wir kannten das nicht, so durchsichtiges Essen. Also es war schon für uns eine Lebensform, die wir nicht haben wollten. Das waren ja alles Pädagogen, die Gespräche waren schon entsprechend. Und da waren sie mir sicher, Funktionäre dabei, die nachher wieder funktionieren mussten. In der DDR, die konnten nicht wie ich jetzt als Revolutionär zurückkommen.
Sie sind als Revolutionär zurückgekommen, ja. Sagen Sie.
Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Kommunismus kann das nicht sein. Das kann der Kommunismus nicht. So wie Karl Marx sich das vorgestellt hat, ja. Naja, das waren ja auch Utopien. Wer hat heute noch das Kapital von Karl Marx in seinem Bücherschrank? Hatten wir alle. Lesen konnte es keiner, weil man es nicht verstanden hat. Das war zu hoch geschrieben für uns. Ja, ich habe mehrmals versucht, das Kapital zu lesen. Das war einfach nicht. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. So fing das an. Für die anderen war ja der Kommunismus ein Gespenst. Für mich ist heute noch einer.
Also hat die Reise nach Kiew quasi das Gegenteil bewirkt von dem, was es sollte.
Vollkommen. Ja, und dann habe ich mir das noch eine Weile angeguckt. Und ich musste ja mit einem Lehrergehalt, das waren 1000 Ostmark, da musste ich meine beiden Kinder mit durchbringen. Der Parteibeitrag betrug 30 Mark. Und dann diese Bevormundung. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Ich kann das nicht ertragen. Also als der Parteisekretär erfuhr, dass ich austreten will, hat er gesagt, ich schmeiße mal raus.
Sie wollten aus der Partei austreten?
Aus der Partei? Ja, ich bin ja ausgetreten. Wir hatten so eine roten Dokumente.
Ja.
Und dieses Dokument habe ich auf den Tisch gelegt beim Direktor und habe gesagt, Ende, nehme ich nicht mehr mit. Ich bin raus. So, und dann wollten sie mich aus dem Beruf schmeißen. Aber das haben die nie gewagt. Warum, weiß ich nicht. Sie haben es nie gewagt. Sie haben wahrscheinlich die Reaktion der Eltern gewusst. Und dann kamen von der Kreisverwaltung ja ständig welche, die mich zu Gesprächen aufgefordert haben. Ich sollte das zurücknehmen, ich sollte meinen Entschluss zurücknehmen. Das war unbekannt, dass einer austritt. Aus der Partei tritt man nicht aus. Es gab ein paar Parteien in der DDR, die hatten nichts zu sagen. Diese Partei war die SED.
Genau, das war die Hauptpartei und ja. Austritte waren sicherlich höchst ungewöhnlich und nicht vorgesehen.
Es wird sicher auch Austritte gegeben haben, aber sie waren ganz selten. Und die wollten mich dazu zwingen, irgendwie eine politische Losung da loszulassen gegen die Partei. Und das konnte ich nicht machen. Ich hätte ihnen natürlich bitterböse was sagen können, dass ich das Ganze nicht mehr mag und dass ich das nicht will und so weiter. Aber ich musste ja auch vorsichtig sein. Ich wusste ja noch nicht, dass ich ganz und gar aus der DDR rausgehe. Und dass die mir einen Pass gegeben haben, ist mir immer noch ein Rätsel. Meine Mutter damals, die wurde, glaube ich, 70. Und dann kriegte ich wirklich eine Möglichkeit, per Pass zu ihr zu fahren.
Ach so.
Und da bin ich aber zurückgekommen beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal haben meine Brüder gesagt, du bleibst hier, wenn du wiederkommst, bleibst du hier. Ach so, diese Phase habe ich überbrückt, vergessen, als ich in die Lehrerausbildung ging und nach Hause zu Besuch kam, lief ich ja mit meinen FDJ-Klamotten rum.
Ja.
Ich hatte ja kaum was anzuziehen. Und die Bauern wurden damals in die Kolchose, in die LPG gezwungen. Und die hatten sich schon verabredet, sie wollen verschwinden. Und dann sahen die mich in der FDJ-Kluft und die haben sich gewarnt gegenseitig. Und nach sind sie alle gegangen und meine Leute auch.
Ihre Brüder sind auch gegangen.
Meine Familie, zwei Schwestern, zwei Brüder, meine Mutter. Die waren alle weg und ich wollte ja den Sozialismus aufbauen. Ich war ja in der Lehrerausbildung da schon.
Dann sind Sie als Einziger geblieben, das ist aber auch bestimmt nicht leicht.
Nein, das war nicht leicht.
Wie war das? Also Sie sind in den Westen gegangen ohne Ausreiseantrag. Sie sind einfach...
Mit dem Pass.
Mit dem Pass zu Besuch quasi gegangen.
Ich bin mit dem Pass nicht zurückgegangen. Also hin und nicht mehr zurück. Und ich hatte ja auch keine Klamotten oder so für eine längere Reise, weil ich ja irgendwie durchkommen musste. Ich hatte meine Ikone dabei, weil meine Tante die gemalt hat. Wenn die mich kontrolliert hätten, wäre gleich schlimm gewesen. Und meine Versicherungsausweise als Grundlage. Das habe ich dabei gehabt. Und in Marienborn wurde der Zug angehalten und dann war Kontrolle. Erstmal wurde kontrolliert, wir mussten die Beine hochhalten, dass sie unten kontrollieren konnten und so. Und dann haben sie im Nebenabteil eine Frau erwischt, die Westgeld geschmuggelt hat. In Tempotaschentüchern oder so. Und das war unser Glück. Die hatten keine Zeit, uns zu kontrollieren. Wir waren ja 5 oder 6 Leute in dem Abteil. Wir hatten nur Angst. So, und das dauerte und dauerte, bis die dann nebenan das alles durchgesucht, die rasten immer hin und her, die Kontrolleure. Und irgendwann drehten sich die Räder. Das war unwahrscheinlich. Der Zug musste ja mal weiterfahren.
In die Freiheit.
Na, in die Ungewissheit.
In die Ungewissheit.
Wir wussten ja nicht, ne? So, und dann bin ich zunächst bei den Verwandten gelandet, bei meiner Schwester. Und musste ja nach Gießen zur Grundaufnahme. Ich dachte, ich komme drum rum, aber nein, der im Rathaus, wo ich mich anmelden wollte, haben gesagt, erst nach Gießen zur Grundaufnahme.
Können Sie kurz erklären, was das ist, die Grundaufnahme? Das werden nicht alle so einfach wissen.
Das war ja für Sie auch eine Sicherheit. Die mussten die Leute ja überprüfen. Es kam ja noch wenig.
Da wurden quasi alle DDR-Flüchtlinge erstmal so durchleuchtet, angeguckt, oder wie war das?
Also es war wie so eine große Jugendherberge mit Doppelstockbetten und so. Und die mussten ja überprüfen, das war der Bundesgrenzschutz oder wer das gemacht hat, was kommt hier an Leuten an, was schadet uns? Sind das ehrliche Leute oder nicht? Also es war ein Sammelsurium von Menschen, das ich da erlebt habe. Und wir haben uns ja auch nicht verständigt. Wir kamen ja nicht ins Gespräch mit den anderen.
Also war es ganz still in diesem...
Man hat mal gehört, der eine war auf dem Bauch durch die Wälder von Österreich gekrochen und der andere, der war so nervös, der schnippte immer mit seinem Schloss von dem Aktentasche, die muss er wohl lange gekauft haben. Und so waren die Leute alle in sich gekehrt oder unruhig. Oder voller Angst. Was wird jetzt von mir verlangt in den Gesprächen, in den anschließenden Zimmern? Die wurden ja regelmäßig, wurde ja einer vorgerufen. Aber immer höflich, immer nett, immer Begrüßung. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Also das war schon eine sehr, sehr höfliche Sache da.
Und trotzdem war man natürlich sehr aufgeregt. Ne?
Obwohl einem Rotz und Wasser aus dem Gesicht lief, nicht? Weil man Angst hatte. Man wusste überhaupt nicht, wo bist du gelandet? Was hast du gemacht? Wie soll dein Leben weitergehen, nicht? Also wir saßen vor diesen Büroräumen als Gruppe. So, und in der Mitte saß eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen. Wahrscheinlich stand da ein kleiner Tisch oder was, warum die in der Mitte saß, ich weiß es nicht. So, und wir gruppierten uns da alle drumherum und nahmen von dem kleinen Kerl ja noch gar keine Notiz. Nicht, was der mit seinem Buch da machte. Der hatte eine große Pudelmütze, der Pommel war größer als sein Kopf. Und der erzählte, Grobi will woanders schlafen. Und Grobi war für uns ja überhaupt keine Vorstellung.
So hieß das Buch.
Der Grobi ist aus der Sesamstraße, eine Figur, mit so einem ganz großen Maul. Die Gruppe nahm dann langsam Platz und der las aus seinem Buch vor und irgendwann wurde man aufmerksam, weil ja einer noch sprach. Die anderen waren ja alle vor Angst schlotterig, weil sie dann in die Büros mussten. Und das ging 2 oder 3 Tage so.
Las ja die ganze Zeit
vor. Oder 4 Tage, ich weiß es nicht. Am 2. Tag war schon Ruhe, alle nahmen Platz wie im Kino. Und der Kleine fing wieder an, Grobi will woanders schlafen. Und er konnte das ganze Buch auswendig. Seite für Seite hat er uns vorgelesen, er konnte aber nicht lesen.
So.
Das merkte man schon. Ja. Und die Mutter nahm auch keine Notiz von uns.
Und der Junge auch nicht so richtig.
Der
ne?
Junge sowieso, der hat ja mit Vorlesen zu tun gehabt.
Der las einfach.
Er hat ja seiner Mutter vorgelesen, so denke ich mal. Nicht? Und die Gruppe wurde immer leiser. Und am nächsten Tag schon alle gruppiert, alle schön jetzt leise sein. Keiner sprach mehr ein Wort, der Kleine fing an, Grobi will woanders schlafen. Und wir waren so leise und so aufmerksam, der schnippte auch nicht mehr mit seiner Tasche da, dass der Junge das irgendwann gemerkt hat. Und guckte sich um. Und alle starrten ihn an, als ob sie sagen wollten, lies doch weiter. Und dann hat er die beiden Hände genommen und er war weg.
Und?
Er war weg für uns.
Ja. Er hat sich die Pudelmütze übers Gesicht gezogen.
Völlig übers Gesicht. Und da blieb er auch eine ganze Weile drunter. Und dann war natürlich, als er wieder rausging, erlösendes Lachen und Lächeln und so weiter. Aber das war ein Erlebnis. Er nahm uns die Angst.
Mit seinem Lesen.
Der kleine Kerl hat uns so unterhalten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Denn wir waren alle eben ohne Wurzeln.
Ja.
Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wir hatten auch keine Vorstellung. Ja, und dann habe ich bei meiner Schwester eine Weile gelebt. Und dann habe ich gemerkt, du musst raus. Du musst raus, du musst arbeiten, du musst raus. Und habe ich mir eine Wohnung gesucht und habe auch eine gefunden, eine kleine Wohnung, dann die ersten Möbel angeschafft.
Okay.
Inzwischen war die Wende 1 Jahr später.
Okay.
Das hat ja keiner erwartet. Oder 1,5 Jahre später. Ich kam früh in die Schule und alle brüllten auf mich ein und schrien. Was haben die denn? Was meinen die? Die meinen, was meinen die? Die Mauer ist gefallen? Kann ja nicht sein. Ja, da war die Mauer gefallen und ich hatte die ganze Nacht mit meinen Schularbeiten gemacht. Ich habe nichts mitgekriegt.
Sie waren schon wieder fleißig, hatten Fuß gefasst als Lehrerin.
Ich musste ja meine, schauen Sie, das hat ja keiner gewusst, dass ich mit seinem nur Werklehrer war. Ich musste richtig arbeiten und das hat den Schülern gut getan, weil der Unterricht spannend und interessant wurde dadurch, dass er Stück für Stück vorbereitet war.
Na, ganz bestimmt.
Nicht? Und da schreien die alle, die Mauer ist weg. Ich konnte das nicht begreifen. Die haben sich totgelacht über die Dumme aus dem Osten, die das nicht mitgekriegt hat. Davor, um wieder in den Lehrerberuf zu kommen, war das eine ganz gewaltige Hürde. Das wollten sie auf keinen Fall zulassen, dass ich wieder Lehrerin werde. Weil das nicht mit den Grundrichtlinien übereinstimmte. weil jedes Bundesland seine eigenen Vorschriften hat. So, und jetzt kommt einer aus dem Osten und will hier plötzlich wieder Lehrer werden. Das geht gar nicht. Also der vom Arbeitsamt hat gesagt, bei uns nicht, vergessen Sie es. Und dann gab es eine Privatinitiative und ich kann die heute nicht mehr nachverfolgen, wie ich überhaupt auf diesen Dreh gekommen bin. Und die haben das über privat organisiert, dass wir wieder studieren konnten und an der Uni waren und die Prüfungen machen konnten und dann ja auch nicht gleich Lehrer werden. Also die Prüfung war 4 Tage später, als dort die Einstellungsgespräche waren. Und da waren die sehr streng. So, und dann hatte ich wieder keine Arbeit. Caritas sollte mir Arbeit geben. Und der wollte nicht. Er hat noch nie einen eingestellt, der nicht an Gott glaubt und keiner Kirche angehört. Und er brauchte aber jemand. Und er wollte mich aber nicht. Und irgendwann kamen diese polnischen Kinder, die fielen in Massen und mussten beschult werden und mussten vor allem die deutsche Sprache lernen. Und wir wurden dann eingestellt, noch 2 dazu, um denen die deutsche Sprache vor allen Dingen, so ein Hortsystem beispielsweise. An der gleichen Schule konnte ich dann den Termin einhalten.
Ah, so sind Sie reingekommen. Ne? Bei Ihnen war der Weg nicht so gerade und angenehm, sondern holprig. Wie schafft man das denn, wenn Steine im Weg liegen oder wenn der Weg nicht so einfach ist?
Ich weiß es nicht, wie ich das alles geschafft habe.
Wissen Sie auch nicht.
Ich bin eigentlich gar nicht, von Kindheit an doch gar nicht, der Mensch gewesen, der überhaupt solche Wege beschreiten kann. Ich war doch viel zu feige dazu.
Das klang jetzt nicht so.
Als ich mir so Gedanken mache, denke ich, wie hast du das eigentlich geschafft?
Ist Ihnen selber ein Rätsel?
Ja, ich bin mir selber ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Ich sitze also hier und bin froh, dass ich hier Heim gefunden habe, in dem ich leben kann.
Und sind Sie zufrieden auch mit dem, auf was Sie zurückblicken können?
Ja, das Zurückblicken, der hat ja auch viele holprige, sehr holprige Stellen, die ich Ihnen nicht erzählt habe, die ich auch überlebt habe. Irgendwie. Nicht? Und im Grunde genommen ist mein Stolz, sind meine beiden Kinder, die ich trotzdem so erzogen habe, dass sie niemals gestrauchelt sind.
Die auch ihren Weg gehen, ne?
Ja, die auch ihren Weg gehen.
Und Sie haben hier so viele Bilder in Ihrem Zimmer. Ist es auch so, dass Ihnen das Malen Halt gibt?
Das Malen hat zunächst gar keine Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe zwar schnörkliche Buchstaben gemacht und wir hatten ja nichts. Womit sollte ich malen?
Als Kind.
Nicht, was heute die Kinder haben, das war ja nichts. Wenn ich ein paar Buntstifte hatte, dann war das schon ein ganz großer Gewinn. Also konnte man gar nicht malen. Aber dann musste ich plötzlich Kunst unterrichten in der Westschule. Von einem Tag auf den anderen. Ja, was machst du jetzt mit Kunst? Wie packst du das an? Ich hatte keine Vorstellung. Also wieder Bücher wälzen. Wie malt man ein Bild mit Kindern? Das ist noch nicht so schlimm, aber die Bewertung. Wie bewerte ich ein Kind? Der kann heute ein Schmierbild malen und jetzt dann mit Picasso von morgen. Na, jedenfalls habe ich einen Weg gefunden, um mit den Kindern zu malen und sie haben das begeistert aufgenommen. Und wir hatten auch indische Kinder in der Schule und ein indischer Vater gehörte dazu. Und war Elternsprechtag und der sprach mich an. Ja, sie habe ich mir aber jünger vorgestellt. Ich denke, was hat der denn? Sagt er, sie sitzen bei jeder Mahlzeit bei uns am Tisch. Seine Söhne haben immer vom Kunstunterricht erzählt. Und da sagte er, sie sitzen bei uns bei jeder Mahlzeit am Tisch. Da konnte ich zunächst gar nicht werden, was meinte er, ja? Aber das war eben eine hübsche Sache, wie er das ausdrückte.
Ein schönes Kompliment ist
ja.
Das.
Und naja, dann haben wir unter anderem auch den Wassily Kandinsky nachgemacht. Abstrakte Kunst. Die Kirche in Murnau, da hat er ja recht geschmiert schon. Die Kirche sieht aus wie eine Nuckelflasche. Und das haben wir auch nachgemalt. Und da waren die Eltern sehr angetan davon. Das hing an der Wand in vielen Familien dann, weil die Kinder das so sehr sauber gemacht hatten. Also sauber ja nicht, aber mit so viel Inbrunst nachgemalt hatten. Nun waren diese Bilder waren ja recht groß dann geworden. Die kriegten alle ein Passepartout. Und wenn man Kindern malt und dann das Passepartout auflegt, das ist ein Moment, der ist so großartig. Die Augen der Kinder, das Bild nimmt ja eine völlige Veränderung an.
Hat noch eine andere Wertigkeit auch.
Passepartout macht Bild im Nu, sagt man. Es ist ein ganz anderes, dieser Rahmen drum. Den konnten wir natürlich nicht aus vollem Papier schneiden, sondern ich konnte nur auf der Hebelschere die Streifen schneiden und dann aus Streifen zusammensetzen. Und einem hatten sie das kaputt gemacht. Und der kam mit diesem Rest von seinem Bild an. Jetzt sehen Sie mal, wie man mit mir umging. Geht so nicht. Na ja, habe ich gesagt, gib mal her. Ich versuche mal was. Und es war nur sehr zerknautscht und das Passepartout war kaputt, sonst nichts. Habe ich schon gebügelt, alles heil gemacht, neues Passepartout, nächsten Tag. Der hat sein Bild geguckt. Er hatte ja gesehen, dass ein Name drauf stand, den er selber draufgeschrieben hat, hinten drauf. Es war also sein Bild. Aber anerkennen konnte er das nicht, dass sein Bild wieder so aussah wie alle anderen.
Das hat ihnen richtig Freude gemacht, dieser Kunstunterricht, vor dem sie erst Respekt hatten.
Augen von dem Kind, ja. Dieses langsame Verstehen, es ist ja mein Bild. Naja, das war so am Rande, so kleine Erlebnisse.
Es klingt ja an der Stelle schon so, dass sie sich auch versöhnt haben mit dem Lehrerberuf, wo sie anfangs sagten, sie mussten, ja, sie wurden gezwungen. Aber letztlich scheinen sie auch durchaus Freude gehabt zu haben, ne, in dem Beruf.
Also ich musste Lehrer sein lernen.
Ja.
Es gibt viele, die wünschen sich das als Kleinkind schon. Ich bin ja als Landarbeiter praktisch da rein. Ich war ja ein Landarbeiter. Da reingekommen, weil ich geworben wurde dafür. Aber eine Beziehung zu dem Beruf hatte ich einfach nicht von Anfang an. Das musste ich regelrecht lernen. Und dann haben mir die Kinder aber gefehlt in Lüdenscheid. Ich wollte unbedingt wieder arbeiten. Ich wollte nicht arbeitslos sein. Ich hätte von dem Arbeitslosengeld herrlich leben können. Das war ein Unterschied zu meinem Lehrerberuf in der DDR wie Tag und Nacht. So, und ich kam ja nun nicht in den Schuldienst, aber ich wollte arbeiten. So, und dann habe ich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Altenheim bekommen. Als Seniorenbetreuerin. Ich hatte ja keine Ahnung. Und ich hatte von den alten Menschen noch weniger Ahnung. Von Alzheimer, das hatte ich überhaupt noch nicht gehört. Und dann saß ich mit diesen Menschen da, die ich nicht verstehen konnte. Und dann habe ich mir gesagt, na, hier kannst du nicht bleiben, du musst zu den Kindern zurück. Du bist auf Kinder geprägt und du musst zurück. Und das war auch so. Ich wollte ja gut sein als Ossi. Man musste gut sein als Ossi. Und man musste Deutsch sprechen, Hochdeutsch, kein Berliner, kein Sächsisch oder so.
Na, das tun Sie ja auch, Sie sprechen ja Hochdeutsch.
Na, ich hatte ein bisschen Berliner drauf. Und das war wirklich, als Seniorenbetreuerin, die wurden ja, ich musste immer Waffeln backen. Solche, auf so einem Eisen, so glatte Waffeln und dann Hörnchen drehen. Den Geruch kriegte man überhaupt nicht mehr raus. Ich kann heute noch keine Eiswaffel essen. Und die Alten wurden ruhig gestellt mit Essen. Den ganzen Tag kriegten die zu essen. Also die frühstückten, dann war ich mit Joghurt dran, dann habe ich sie beschäftigt, dann waren die Mittag dran, dann runter die Waffeldinger backen. Also das waren schon eigenartige Sachen in diesem Haus.
Ja, war nicht ihre Welt. Was ist das Schöne an der Arbeit mit Kindern?
Sie sind anders. Das sind andere Menschen. Das sind, ich kann das gar nicht sagen, wenn heute, nein, nun fahre ich ja nicht mehr Straßenbahn, aber wenn ich Straßenbahn gefahren, dann kam eine Schulklasse rein, da geht mir das Herz auf, die Kinder beobachten und wie ist das Gespräch zwischen Lehrern, wie gehen die damit um, ja, das ist, Kinder sind anders, Kinder sind eine ganz andere Welt, sind andere Menschen.
Und interessante Menschen auch.
Man hat wahnsinnig schöne Zeiten mit diesen Kindern. Und ich hatte nie einen Spitznamen und die haben mich niemals mit Kleber auf dem Stuhl festgepappt. Die Kinder haben niemals, was sie mit anderen Lehrern gemacht haben. Ich weiß nicht warum.
Das nenne ich doch schon mal einen Erfolg.
Nicht? Und dann die Riesenbilder an den Tafeln. Die beste Lehrerin der Welt. Und die Göhren haben ein Riesenbild gemalt. Die ganze Tafel. Als Ossi dazwischen, ja. Unser Ossi. Ich war ja unser Ossi in dem Kollegium.
Haben die das so gesagt?
Das war nett gemeint. Der Schulrat kam ja auch, weil er angucken wollte, wie entwickelt sich ein Ossi-Lehrer in seinem Kollegium.
War das denn auch schon durchaus was ganz Besonderes, eben als ehemaliger DDR-Bürger?
Das war eine Ausnahme.
Hm.
Das waren ganz wenige, die dieses Studium nochmal geschafft haben, die den Weg gefunden haben, wie werde ich wieder Lehrer?
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, das ist das schon sehr beeindruckend. Das geht bestimmt auch anderen so mitzubekommen, wie sie sich immer wieder durchgeboxt haben, dass sie auch einfach wussten, was sie wollen und das dann gemacht haben. Das finde ich schön, wie ihnen das gelungen ist.
Im Nachhinein wundert mich das.
Und ich frage ja immer am Schluss von so einer Folge, ob Sie Ratschläge, Tipps haben, die Sie an junge Generationen weitergeben möchten.
Ja, zum Lehrerberuf ist ja nun ein großes Problem. Es sollte wirklich nur einer Lehrer werden, der es gern möchte, der einen Draht zu Kindern hat. Der andere, der da Geld verdienen will, der soll rausbleiben. Und woher weiß ich, dass ich so einen Draht zu Kindern aufbaue? Das habe ich auch nicht gewusst.
Eben, das widerspricht jetzt so ein bisschen dem, Sie haben es ja auch gelernt. Vielleicht gelingt es auch anderen.
Ja, die Liebe zu den Kindern entscheidet alles. Und die Kinder wissen das. Die kommen durch die Tür, gucken sich den an, der da vorne steht und wissen das.
Ja.
Die wissen das in Sekunden. Das ist mein Lehrer, für den lerne ich. Der andere ist doof. Den nehme ich nicht. Und so verhalten sie sich auch. Sie gehen für den Lehrer durchs Feuer. Sie lernen für den Lehrer.
Gerade die Kleinen.
Die Kleineren lernen für den Lehrer. Und wenn sie die gute Einstellung haben, dann wird das auch weitergeführt.
Also die Liebe entscheidet zu den Kindern, sagen Sie. Sie haben das so wunderschön gesagt. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen eben, als Sie das sagten.
Das ist die Liebe zu den Kindern. Das ist ein Draht, den man nicht durchschneiden kann. Und der wirkt bis heute nach. Wenn ich Kinder sehe, bin ich ein anderer Mensch.
Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich.
Ja, und das wünscht man sich natürlich für viele Lehrer. Diesen Fuck you Goethe.
Ja, habe ich gesehen.
So kann man natürlich nicht Lehrer sein. Aber er geht für die Göhren durchs Feuer. Das merken die Kinder. Und dafür haben sie ihn geliebt. Und diese Liebe entscheidet. Ja.
Dem kann man gar nichts hinzufügen. Das ist so perfekt, wie Sie das gesagt haben. Vielen Dank, dass wir heute zuhören durften und auf der Lebensreise dabei sein durften.
Ja, das war ein langer Weg. Ich bin ja als Lehrerin geworben worden, ohne den Beruf zu kennen und ohne ihn zu wollen. Und dann hätte ich nie wieder abgeben mögen.